Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Auch heute habe ich wieder eine Interviewpartnerin für euch eingeladen und ich glaube, wir werden heute ein bisschen den eigenen, wie soll ich sagen, Schwächen, Unzulänglichkeiten auch ein bisschen näher treten. Und wenn wir uns über Hundeverhalten unterhalten, dann werden wir auch nicht umhin kommen, das ein oder andere beim eigenen Verhalten zu betrachten und auch zu sehen, Mensch, was ist denn hier veränderbar, so dass wir auch das erreichen, was wir mit unserem Hund vorhaben. Denn wir sind ja nicht nur im Bereich Training unterwegs, sondern wir haben immer auch den Schwerpunkt der Beziehung, des Verhaltens, des Miteinanders und so weiter mit dabei, wenn wir mit unserem Hund interagieren. Und dazu habe ich mir die liebe Tanja Bischoff eingeladen von der Hundeschule Team Sein. Oder ihr kennt sie vielleicht auch von ihrem Segment die Dummy-Helden, also sowohl im trainingstechnischen Part sehr stark vertreten, als auch im ja, erzieherischen, menschhundlichen oder wie sollen wir das bezeichnen? Liebe Tanja, schön, dass du da bist. Und heute, stell uns doch mal vor, worüber wir heute hier ein bisschen quatschen werden.
Hallo Christina, vielen Dank. Wir haben das Thema das eigene Verhalten verändern. Im Alltag, es könnte eigentlich so einfach sein, aber es ist genauso schwierig auch. Und ich bin der Meinung, wenn wir trainieren Tiere, wir trainieren Hunde, wir sind beide Hundetrainer oder sind wir in der Erwachsenenbildung tätig? Vermutlich eher das, oder?
Vermutlich eher das. Also ich denke immer, nee, mit den Hunden ist überhaupt gar nicht so die Schwierigkeit. Also Hundverhalten verändern, finde ich, geht sehr schnell. Also wenn man nur weiß, wie und wenn man es schafft, dabei zu bleiben, so die Weichen zu stellen. Aber das eigene Verhalten zu verändern, ist ja gar nicht so leicht, oder?
Kommt drauf an. Ich glaube, ja, wir wissen selber, wie schwierig das ist. Ich glaube, im Januar haben die meisten Fitnessstudios den Zulauf, oder? Die besseren Vorsätze. Wir wollen mehr Sport machen. Wir wollen auf unsere Ernährung achten und so weiter. Und ich glaube, spätestens im März sind sie alle wieder weg. Da sind die Fitnessstudios relativ leer. Das heißt also, eigenes Verhalten verändern ist ja mega schwer. Der innere Schweinehund zu überwinden. Ja.
Wie siehst du das im Zusammenhang mit dem Hundetraining? Wir haben ja darüber gesprochen, wenn wir hier einen Podcast zusammen aufzeichnen, welches Thema könnten wir oder welches könnte interessant sein? Was begegnet dir sehr oft im Training, im ja, Interagieren mit Mensch-Hund-Teams? Und das Thema Verhaltensveränderung, auch des eigenen Verhaltens, war dann so das, was bei dir nicht übrig geblieben ist, sondern was dann so in den Vordergrund gerückt ist. Was war für dich die, ja, Intention zu sagen, das wäre eins, worüber ich gerne einfach mal so ein paar Gedanken loswerden wollen würde?
Ja, also ich glaube halt ganz oft, wollen wir vom Hund so extrem viel haben. Ja, wir sind total happy, wenn eine Wiederholung gut geklappt hat und gehen davon aus, der Hund kann das die nächsten 100 Jahre. Und werden dann so ungeduldig auch mit dem eigenen Hund, wenn etwas nicht funktioniert. Wir bilden uns etwas ein oder auch wenn wir in Stresssituationen kommen wieder, oder? Du bist in einer neuen Gruppe, du hast Leute, die hinter dir stehen und jetzt rede ich da mal als Trainer. Wir Trainer, wir reden immer schlau daher, aber wie sind die eigenen Hunde? Wie viel Druck macht es eigentlich auch auf uns, ob unsere Hunde gut funktionieren oder nicht, ja? Das heißt also, jeder kennt diese Gruppensituation, du schickst den Hund und es funktioniert etwas nicht und dann wird man sehr oft ungeduldig auch. Und mir geht es da um dieses Bewusstsein, dass man vielleicht auch, wenn, ja, nennt sich das Demut, auch dem Hund gegenüber mal so ein bisschen zeigen kann, dass wir ja selber so schwer aus unseren Schemen rauskommen und unsere Verhalten verändern können. Aber vom Hund verlangen wir immer brutal viel. Und der Hund ist schuld und wir haben den Fokus so oft auf das negative Verhalten beim Hund. Und da fängt es, glaube ich, oft an im Alltag, im Alltagstraining. Ich habe einige ja im Alltagstraining auch, oder auch Leinenaggression ist auch so dieses beste Beispiel. Da stellt man den Hund vor als den aggressiven Hund oder der immer an der Leine bellt. Aber der bellt ja nicht 24 Stunden an der Leine. Und das sind diese Schemen, die der Mensch im Kopf hat. Und da stellt man das so vor und dann muss der auch bellen. Der Hund, logisch, was soll er sonst tun?
Wenn wir mit dem Hund ins Training gehen, und ich glaube, jetzt würde ich fast unterscheiden, also in dem Segment, wo wir ja trainingstechnisch viel unterwegs sind, das ist für mich noch so ein bisschen der Luxusbereich, ja Gott sei Dank, wo sich der ein oder andere tatsächlich sogar auch schon mehr Gedanken drum macht, was ist mit meinem Hund, was muss ich ihm bieten oder was möchte ich ihm bieten, was ist so unser Freizeitding zusammen. Aber es gibt ja auch so viele Verhaltensformen, die im Alltag erstmal riesengroße Probleme darstellen. Und ich glaube, dass ich würde es fast annehmen, dass der Leidensdruck dahinter eigentlich in manchen Situationen deutlich höher ist, als ob jetzt mein Hund linksrum oder rechtsrum vom Baum langläuft, um das Dummy zu holen. Also so, um da vielleicht so ein bisschen sarkastisch auch sein zu dürfen. Aber wie groß siehst du die Komponente darin, dass sich manche Verhaltensweisen bei Hunden, das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen hypothetisch und ins Blaue reingesprochen, aber dass manche Verhaltensweisen von Hunden auch irgendwie nicht so richtig besser werden können, weil es sehr schwer ist, dass der Mensch dahinter auch wirklich mitzieht mit den Dingen, die vielleicht nötig wären, um Situationen nicht entstehen zu lassen, um Druck sich nicht aufbauen zu lassen, um Frust sich nicht aufbauen zu lassen, was auch immer. Also egal, welcher Hintergrund jetzt hinter einem Verhalten stehen mag. Aber wie groß ist da so der Einfluss dessen, was wir im Umgang mit dem Hund auch tun?
Also ich denke, damit fällt alles eigentlich. Du, wenn wir eine Situation verändern, wie du schon sagtest, die Situation, dann verändern wir komplett das ganze Verhalten. Ja, das heißt also, wir müssen an den Punkt hin, dass überhaupt dieses Bewusstsein bei unseren Kunden oder auch beim Hundehalter geschaffen wird, dass sie erkennen, warum zeigt der Hund überhaupt dieses Verhalten? Und kann ich die Situation so verändern, dass er dieses Verhalten nicht mehr zeigen muss? Jetzt ein Beispiel, wenn ich zum Erstgespräch komme. Ob das jetzt der Welpe ist oder ob das der Junghund ist, die meisten Hunde stehen bereits vorne an der Tür und sagen mit Hallo. Das ist so diese typische Situation. Und der 8 oder 9 Wochen alte Welpe, der freut sich vielleicht noch, vielleicht hat er sogar Angst, weil ich dann im dunklen Hausflur stehe, bevor ich reingelassen werde und er ist da total überfordert. Das heißt also, da könnte ich ja die Situation schon komplett verändern, wenn mir das bewusst ist, was mir da eventuell auf die Füße fallen könnte. Ja, und dann sage ich immer, dann nimm doch den Hund. Wenn schellt, dann die Klinge ist so ein typischer konditionierter Aufreger, oder? Und das kann
Ja.
ich mega gut die Situation steuern eben, dass ich sag, ich springe nicht bei der ersten Klingel gleich an die Tür und ich lasse den Hund nicht mit nach vorne rennen. Da verändere ich doch indem, dass ich ein Ritual aufbaue, wo für den Hund klar ist, er geht nicht mit zur Tür, ich springe nicht auf, ich gehe nicht in diese Energie, dann verändere ich doch schon komplettes Verhalten. Wo der Hund gar nicht mit vorne kreischend an der Tür stehen muss. Weil, wenn dann das Kind im Brunnen gefallen ist und wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann kommt ja der Anruf und dann muss es schnell gehen, oder? Mein Hund macht das und das und das zeigt er schon seit einem Jahr, aber die Stunde muss dann trotzdem in den nächsten 24 Stunden am besten sein, weil der Leidensdruck so hoch ist. Und wenn mir dieses Bewusstsein, ja, gelingt, dem Menschen rüberzubringen, dann kann der seinen Hund auch ganz anders führen. Und dann kommt ja auch so, geh in Führung. Da werden ganz viele vermutlich sagen, oh Gott, das kommt aus der Dominanztheorie, aber Führung per se ist ja nichts Schlimmes. Führung bedeutet ja, dass ich Situationen auch manage und Verantwortung übernehme für meinen Hund, dass er eben keinen Fehler machen muss, kann.
Ja, und somit das Thema Verhaltensveränderung. Also zum einen, natürlich ist nicht oder soll es hier auch gar nicht darum gehen, dass wir irgendwelche Schuldfragen oder sonst irgendwie was aufwerfen. Denn Verhalten ist einfach nur Verhalten. In manchen Situationen passt es, in manchen Situationen passt es nicht. Vielleicht können wir uns da einfach so beibehalten, um das gar nicht auch so in die Bewertung mitzunehmen. Aber fest steht, in dem Moment, wo es natürlich nicht passt, da sind immer so ein paar Stellschrauben natürlich vorhanden. Und die Stellschraube 1 ist halt irgendwo auch, sich mal anzuschauen, okay, wie ist denn das Ganze entstanden? Denn selten ist ja Verhalten einfach von heute auf morgen explodiert und auf dem Präsentierteller und vorher hat sich das nie angekündigt. Und Punkt 1, Punkt 2 ist es ja so, dass wir als Mensch die Möglichkeit hätten, irgendwie etwas dran zu verändern. Und wenn wir etwas dran verändern, dann ist halt die Frage, okay, wo gucken wir mal als allererstes hin? Und wo gucken wir denn mal als allererstes hin?
Sag's mir, wo gucken wir hin? Ich würde sagen, als allererstes, noch mal kurz einen Schwenk. Der Hund per se, wenn wir jetzt sagen, schlechtes Verhalten, zeigt der Hund wirklich schlechtes Verhalten oder zeigt er einfach nicht nur hundliches Verhalten? Ein Hund, der muss hochspringen, weil das ist ganz natürlich eigentlich, nur der Mensch will es nicht. Per se ist dieses Verhalten aus Sicht des Hundes gar nicht falsch. So. Ich glaube, wo müssen wir hingucken? Wir müssen uns darauf fokussieren, was wollen wir? Wir müssen ein Ziel haben. Und das ist ja genauso auch, wenn wir unser Verhalten verändern wollen, dass wir mehr Sport machen möchten, dass wir mehr Zeit mit der Familie haben möchten, dass wir unsere Hunde regelmäßig trainieren möchten, dass wir uns Zeit schaffen, dass wir es mit ihnen trainieren. Dann müssen wir ein Ziel vor Augen haben. Wir müssen einen Plan haben, was wir überhaupt wollen. Nehmen wir jetzt wieder das Beispiel der Welpe, springt hoch. Wir wollen nicht, dass er hochspringt. Also verändern wir die Situation, dass er gar nicht so hochspringen muss. Dann gehe ich zum Beispiel in die Hocke bei einem 8 oder 9 Wochen alten Welpe. Aber zeitgleich muss ich diesen Fokus haben, dass ich ganz viel Verhalten verstärke, dass er mit allen 4 Pfoten unten auf dem Boden ist. Und ich glaube, da wird der Weg hinführen, dass wir ein Ziel vor Augen haben. Wenn ich ein Ziel, wenn ich abnehmen möchte und ich will nicht dick sein, ja, dann ist doch viel besser. Ich möchte fit sein, ich möchte mich gut fühlen, ich möchte sportlich sein. Dann habe ich dieses Ziel vor Augen und dann ist das wesentlich besser, als sich auf das Negative zu konzentrieren.
Da hatte ich gerade einen Punkt und dann ist er manchmal einfach direkt wieder weg. Aber
Oh.
in Bezug auf das Verhalten verändern, und jetzt hast du gerade schon so ein bisschen beiläufig etwas gesagt, was, glaube ich, manchmal auch ein wenig der Haltung in Bezug auf Hundetraining und Hundeerziehung etwas geschuldet ist, dass dem nicht ganz so nachgekommen wird. Denn ganz häufig erlebe ich das. Vielleicht teilst du diese Ansicht, vielleicht auch nicht, bin ich gespannt, dass Verhalten sich gewünscht wird, aber immer nur darauf gewartet wird, dass das Fehlverhalten zutage kommt, um dieses Fehlverhalten dann entsprechend ja, unterbinden zu können, aber irgendwie permanent vergessen wird, zu sagen, was ich mir denn wünsche. Also, das ist irgendwie etwas, ich glaube, das hat dann auch was mit der Verhaltensveränderung bei Menschen zu tun. Irgendwie immer noch in manchen Konstrukten zu hängen, gedanklich, dass ich permanent gegen etwas arbeite und nicht mit dem Ganzen und nicht das forme, was ich irgendwie sehen will. Also mir geht es ganz häufig, also vielleicht, wenn wir jetzt so ein bisschen dummy-spezifischer sprechen wollen, ganz häufig im Thema Fußarbeit. Also gerade bei Hunden, die schon ein bisschen erfahrener sind oder jetzt keine Welpen, also nicht Hunde, die gerade anfangen zu trainieren, sondern Hunde, die schon bisschen Kontext haben, das auch schon aushalten können und. Aber da wird so häufig, um jetzt bei diesem Beispiel einfach zu bleiben, nur darauf gewartet, dass irgendwie was nicht läuft, um sich daran dann aufzuhalten, das zu korrigieren oder eben zu sagen, Mensch, das klappt schon wieder nicht. Ja, es hat aber davor vielleicht schon ein paar Mal super geklappt, du hast es aber einfach nicht bestätigt oder auch aus diesem Kontext und Bereich heraus, das Zutragen bei Hunden, die beispielsweise, ne, wenn es sehr stressig oder sehr, sehr aufregend vielleicht mal wird, dann so ein bisschen anfangen, irgendwann, wenn sie es früher mal gemacht haben, so Ehrenrunden zu drehen und so ein Kram oder mit dem Dummy nicht direkt zurückzukommen, dass man eben immer erst darauf wartet, bis dieses Verhalten auftritt, um dann sich wieder daran zu erinnern, dass man ja eigentlich was machen wollte, wenn der Hund es richtig macht, dann aber schon wieder bei einem Punkt ist, wo es schon wieder schiefgegangen ist. Also so dieses vorausschauende, ja, bestätigen, vorausschauend im Grunde dem Hund mitteilen, was man gut findet. Ich finde immer, das ist so ein Riesenleck in der Geschichte oder man wird sich dessen nicht bewusst. Wie erlebst du das?
Ich glaube, wenn wir da müssen wir noch viel, viel weiter zurück in unser Schulsystem. Sind wir nicht alle irgendwie strafbasiert aufgewachsen in der Schule? Heißt es nicht auch, sie kommen in die Schule und haben noch Lust am Lernen, spätestens in der zweiten Klasse haben sie keine Lust mehr, weil der Fokus viel zu sehr auf die Fehler eigentlich ist, weil man nicht individuell, also 20 Kinder in einer Klasse, da ist es nicht sehr individuell. Ich sage immer, da ist mein Hundetraining individueller, auf den Hund maßgeschneidert. Das heißt, wir sind strafbasiert aufgewachsen. Es wird immer, also du kannst das nicht oder du kriegst eine schlechte Note auf das. Und ich glaube, dass uns das prägt. Das prägt uns, bis wir halt selber Kinder haben, bis wir selber Hunde ausbilden, dass wir immer den Fokus, das kann er nicht. Und da versteifen wir uns drauf. Das Glas ist halb voll oder halb leer. Ja, das hat auch was mit dem Charakter vielleicht zu tun. Und wie eben das Bewusstsein ist, dass man aus diesen Glaubenssätzen rausbrechen kann. Und im Hundetraining, da gebe ich dir absolut recht, die wenigsten, wenn du ansprichst, an was willst du trainieren? Die wollen an vielen trainieren, was scheiße ist. Aber dass sie dann zum Beispiel in der Fußarbeit, ja, dass sie da in die Pötte kommen müssen, dass sie in Verantwortung gehen müssen, dass sie in Führung gehen, dass sie ihren Hund bestätigen für Verhalten, was er gut zeigt. Und wie du schon sagst, der zeigt vielleicht ganz viel gutes Verhalten, aber das ist so in die Selbstverständlichkeit dann gekommen. Natürlich kann er das schon. Und dann wartet man drauf und dann ist man frustriert und dann kommt die Energie ja, oder? Stress, Energie. Und wenn man oft unfair vielleicht auch mit dem Hund, dann fängt diese Spirale an. Der Hund merkt die Energie. Es klappt alles nur noch viel, viel schlechter. Und man sollte viel mehr sich, bevor man dann zum Training geht, an was will ich heute wirklich arbeiten? Und da versuche ich möglichst das zu verstärken. Und du kannst nicht auf 10 Baustellen zeitgleich tanzen. Das geht gar nicht. Du musst dir einen Fokus machen, auf was du jetzt wirklich achtest, und das verstärkst du. Und je besser, dass du im Training bist, natürlich kannst du an mehr Trainingskriterien arbeiten. Aber ich glaube, das ist am Anfang echt schwer, wenn du an allen Schrauben drehen willst und ja.
Es ist ja immer wieder so die Schleife, in der wir uns befinden. Ich meine, man hat gut reden, wenn man schon sehr, sehr lange mit Hunden unterwegs ist und aus dem Thema der Übersetzung schon lange raus ist. Das heißt, unmittelbar reagieren kann, wenn irgendwas passiert oder unmittelbar Situationen zu erfassen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade natürlich Hundeanfänger echt noch Schwierigkeiten haben, überhaupt das alles in Zusammenhang zu setzen und das auch zu verstehen, was passiert, ihre Ursache, Wirkung, Umwelt, andere Hunde und so. Von daher, um Gottes Willen, das soll jetzt nicht demotivieren, dass man natürlich auch einfach Stück für Stück da reinkommen muss und nicht erwarten kann und auch nicht von sich selbst erwarten kann, dass man am Anfang alles direkt perfekt hinbekommt und auch wenn irgendwelche Veränderungen anstehen, man da einfach vielleicht auch länger braucht in der Umsetzung. Ich glaube, da braucht es auch so ein bisschen Individualität im Tempo. Aber was würdest du denn sagen, sind so Schlüsselpunkte? Wie kann ich denn, und wenn wir jetzt so ein bisschen zusammenfassend dabei bleiben, dass Verhaltensveränderungen beim Hund, ab was das jetzt auch immer sein mag, in dem Rahmen, wie es dann auch möglich sein kann, herbeizuführen, bleiben wir ja dabei, dass es im Grunde auf keinen Fall möglich ist, mit dem gleichen Verhalten von uns wie die ganze Zeit auch schon. Also es muss ja irgendetwas an der Situation geändert werden oder irgendwelche Schräubchen müssen wir drehen und da kommen wir ja auf das eigene Verhalten des Menschen dann auch zurück, der einfach mit Situationen vielleicht anders umgehen könnte, sollte oder anders hineingehen kann. Und was würdest du sagen, sind so Dinge, die es uns leichter machen, vielleicht auch Verhalten zu verändern? Oder hast du so ein paar Tipps, wo wir an uns ja drehen können, arbeiten können, die wir beachten können, dass da entsprechend auch ja vielleicht es uns leichter fällt, ein bisschen aus diesem Bereich zu lernen?
Ich glaube, wir müssen keine Angst haben vor Fehler machen. Jetzt, wenn wir noch mal so, wir haben ja oft Angst oder fehlerfreies Lernen. Das ist so. Ich kenne ganz viele auch Trainerkollegen, die mit ihrem eigenen Hund ins Training kommen. Die haben Angst davor, einen Fehler zu machen. Also, und das gibt's gar nicht. Du kannst keinen Hund ausbilden ohne dass du auch Fehler machst. Und wenn dann mal was schiefgelaufen ist, da ist doch dann die Kunst, mal kurz innezuhalten, nicht emotional zu werden, zu sagen, okay, was hätte ich besser machen können? Mal einen kurzen Cut mit sich selber, das mal anzuschauen. Kann ich die Aufgabe ein bisschen verändern? Oder vielleicht ist die Aufgabe auch perfekt, aber der Hund lernt gerade, dass ich da gar nicht diese Emotion mit reinbringe. Dieses Versagen, dieses Gefühl des Versagens, jetzt habe ich. Der Hund hat etwas falsch gemacht. Ja, dann hat er halt was falsch gemacht. Dann ist er halt nicht gut am Bein gelaufen. Und dass ich dann sage, okay, gut, ich konzentriere mich wieder, ich mache einen kurzen Break. Und dann mache ich es wieder ganz kleinschrittig. Dann fange ich halt wieder in einer neuen Situation an, dass ich sage, wenn er zu Hause ohne Ablenkung zum Beispiel super gut 15 Schritte Fuß laufen kann und jetzt komme ich in eine neue Gruppe, dann muss mir klar sein, dass ich da nicht bei 15 Schritten anfange, sondern vielleicht wirklich mal wieder bei Schritt 1. Also, und ein Beispiel ist immer wichtig, veränder nur ein Trainingskriterium, vielleicht hilft es. Und oft schrauben wir an 5, 6 Trainingskriterien gleichzeitig rum und veränder immer nur ein Trainingskriterium. Vielleicht hilft es mehr.
Hast du einen Punkt aus dem Training, vielleicht auch noch so als konkretes Beispiel, wo etwas, was bei dir zu Verhaltensveränderungen oder wo du irgendwann vielleicht nicht weitergekommen bist und wo du gesagt hast, okay, irgendwie so bisher funktioniert es nicht, aber das und das müsste ich jetzt anders machen, anders beachten und was dir wirklich schwer gefallen ist, so im Training?
Also, ich glaube, ich habe das Hundetraining an sich selber war, glaube ich, mir ist klar, wie ich einen Hund zu trainieren habe. Ich bin relativ safe, was die Lerntheorie betrifft. Es sind meine eigenen Gedanken, Fehler nicht machen zu dürfen. Die Angst vor Versagen. Ich hatte zum Beispiel, ich habe es dir schon mal erzählt, oder ich hasste es, Englisch zu reden. Ich hatte eine ganz miserable Erfahrung im Englischunterricht. Und ich hatte immer das Gefühl, ich kann das nicht und ich bin der Versager und ich bin schlecht im Englisch und so weiter. Das waren, ich glaube, es hat mich wie viele Jahre begleitet? 40? Ja? Wahrscheinlich 40 Jahre. Und jetzt nehme ich seit 1,5 Jahren nämlich Englischunterricht, ja. Und da verändere ich auch mein Verhalten und fall aber trotzdem immer wieder zurück und habe Hemmung, wirklich Englisch zu reden, auch wenn es nicht perfekt ist. Aber ich versuche jetzt mich da immer wieder auch, ja, wie soll ich sagen, aus meiner Komfortzone rauszubewegen, weil lieber schlecht reden als gar nicht, oder? Und das kostet mich brutal viel Energie, mein eigenes Verhalten zu erkennen, dass ich in dieses Muster reinfall. Oder auch bei Working-Tests. Die Aufregung, die du einfach hast. Und dann stehst du da und ich sage immer, du musst ja da nur 2 oder 3 Minuten eigentlich konzentriert sein. Und das fällt mir stellenweise wirklich, also immer besser, ja, aber das ist schwer. Diesen Fokus wirklich, diese geballt auf diese paar Minuten zu machen, weil du so viele Gedankengänge hast, die außenrum. Wie kommt der Wind? Fällt die Markierung? Wie schicke ich? Wie ist das Gelände? Das ist ja so viel. Da habe ich auch immer wieder Angst vorm Scheitern. Ja. Aber letztendlich, das ganze Leben ist zum Ausprobieren, oder? Und das ist eigentlich nicht schlimm zu scheitern. Und dann steht man halt auf und geht weiter und jeder, der Dummy führt, der auf Working Test geht, weiß, von 20 auf 0 reicht 1 Sekunde, oder? Und jeder, bei Gott, jeder hat schon mal sein Krönchen richten müssen.
Ja, genau, das ganze, Entschuldigung, das ganze Leben ist zum Ausprobieren, auch das ganze Dummy-Leben ist zum Ausprobieren. Also jetzt sind wir ja beide in der gleichen Sparte unterwegs und sicherlich haben viele andere Hundemenschen auch noch ganz andere Themen, aber das ist jetzt etwas, worüber man dann auch sehr, oder woran man dann sehr praktisch denken kann. Heute will meine Stimme aber hier nicht so. So. Worüber man praktisch oder woran man sich dann auch vielleicht praktisch direkt identifizieren kann. Und es ist natürlich so, dass sobald wir in einen Sport reingehen, glaube ich auch, so dieser Erfolgsdruck, Erwartungsdruck auch nochmal ein ganz anderer ist. Vielleicht haben das auch Menschen, die mit ihrem Hund in der Freizeit gewisse Ziele haben und hier erziehungstechnisch nicht so ganz zurande kommen. Aber ja, dieses eigene Ding zu sagen, Mensch, ich hoffe jetzt einfach, dass alles immer so klappt, wie es vorher auch war. Und die eigene Aufregung, das eigene Ding da nicht so hinzubekommen, dass das unter Umständen vielleicht auch mal ein Thema sein kann, das kann ich gut verstehen, kann ich gut nachvollziehen. Denn ja, man hofft ja irgendwie immer, dass alles so gut läuft, wie man sich das eigentlich immer so aus dem Training vorstellt und kennt. Und dann ist doch wieder irgendeine kleine Sache, die anders ist und schon steht man da. Aber am Grunde oder im Grunde ist es dann ja so, dass wir, egal in welcher Situation und dazu zählt, würde ich auch sagen, ob es Prüfungssituationen sind und auch ganz unterschiedliche, brauche jetzt gar nicht nur Dummy zu sein. Im Grunde kann ich immer nur sagen, das, was ich bisher trainiert habe, das, was mein Hund bisher kann, könnte er rein theoretisch auch wahrscheinlich dort abrufen, wenn die Umstände so sind, wie wir sie aus dem Training gut kennen, wir auch mal ein bisschen beide Stress abkönnen in gewissen Situationen und in solchen Situationen auch so handeln, wie unser Teampartner Hund das von uns gewohnt ist. Und ich glaube, unsere Verhaltensveränderungen sind natürlich wichtig, um auch, egal in welcher Situation, dann für den Hund entsprechend auch eine angenehmere Lösung, so wie es eben passender ist. Ich will das immer so ein bisschen wegnehmen von, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern es ist halt passend oder nicht passend jetzt für die Situation, dann auch hinzubekommen. Und ich, ja, das. Was ich einmal, so, das ist ganz banal, aber was ich ganz wichtig finde, ist einfach, sich immer vor Augen zu führen, wenn ich was anderes beim Hund sehen möchte, dann muss ich auch was anders machen. Es geht ja gar nicht anders. Also vielleicht kann ja nicht die Situation, ich kann nicht die Umwelt kontrollieren, das funktioniert nicht. Ich kann mich, mein Tun, mein Handeln, mein Vorgehen entsprechend steuern, erledigen und umändern und wie auch immer. Und so schwer es mir auch fallen mag, es ist dann im Grunde die Hilfe, die ich dann eben annehmen kann. Und ich glaube, je häufiger wir uns über die eine Sache immer wieder beschweren, desto mehr sollten wir mal hingehen und sagen, Mensch, kann ja nicht sein, dass ich das jeden Tag wieder so empfinde oder jeden Tag wieder so produziere. Was kann ich denn anders tun? Manchmal sind es ja nur Kleinigkeiten, gerade körpersprachlich, wenn wir mit dem Hund interagieren, die schon ganz, ganz viel ausmachen können. Und ja, die allererste Ansprechstelle für Dinge, die uns im Alltag oder im Training mit unserem Hund nicht so passen, sind am Ende des Tages immer wir, oder?
Absolut. Und das muss ja auch erstmal, es hat ja seine Zeit für alles. Und wenn ich da 2 oder 3 Wochen plötzlich merke, ein Verhalten wird irgendwie immer blöder, dann muss mir das ja auch erstmal auffallen, dass es was mit mir zu tun hat. Und dass ich eventuell vielleicht reagiert. Da fällt mir ein, wie ich vor vielen Jahren nach Österreich gekommen bin. Da hatten wir ja noch Nox, unseren Terrier, der ja jetzt bei Wilma lebt, ja. Und Nox war nicht einfach mit anderen Hunden. Und da habe ich das erste Mal richtig mitgekriegt, wie ich ein Schema habe, wenn ein anderer Hund um die Ecke kommt. Wie ich ihm eigentlich schon ankündige, dass jetzt eine Gefahr kommt, ja. Und das muss dir erst mal auffallen, dass du die Leine straffer nimmst, dass die Atmung sich plötzlich komplett verändert, oder?
Der Gang sich verändert.
Der Gang sich verändert und die Panik kommt. Oh Gott, ein Hund am Sonntagmorgen um 6 Uhr. Er wird gleich die Nachbarschaft zusammenbrüllen, ja. Und wenn du das dann so über mehrere Tage, Wochen und vielleicht auch Monate, ja, kann ja wirklich sein, dass man sagt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich den Schritt in die Tür reinkrieg. Das dauert seine Zeit, die es braucht. Und dann fängt es an, eben, dass man das verändern kann. Aber es muss einem erstmal klar werden und es braucht. Und da sind wir wieder so in dieser Kleinschrittigkeit, oder? Auch mit uns selber. Wir wissen zwar, Training mit den Hunden sollte man kleinschrittig machen, aber sind wir auch mit uns kleinschrittig? Da reicht's ja schon, okay, Tanja, konzentrier dich drauf, dass du keine Leine zu dir ziehst, dass du nicht den Oppositionsreflex aktivierst beim Terrier, oder? Reicht dir das schon? Ich kann ja nicht noch sagen, ah ja, gut. Und jetzt schaust du noch drauf, dass du noch richtig atmest. Kleinschrittig.
Kleinschrittig mit sich und mit dem Hund. Und ja, spannendes Thema, kann man mit Sicherheit noch ganz, ganz viel zu sagen. Und wenn ihr da ein bisschen euch näher betrachten und näher begleiten lassen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall fündig werden, denn Tanja bietet euch dazu auch vor Ort oder vor Ort als auch online Möglichkeiten, sich hier dann entsprechend auch ja, zu connecten und da entsprechend mit ihr zu arbeiten. Das verlinken wir euch natürlich unter dem Podcast und da habt ihr die Möglichkeit, dann auch nochmal in Kontakt zu treten und hier vielleicht da nochmal auf gewisse Situationen im Training euch anschauen zu lassen, begleiten zu lassen und vielleicht das ein oder andere, was euch bisher noch nicht so gut gelungen ist, wo ihr aber gerne dran arbeiten möchtet, dann auch verändern zu können, sowohl bei euch als auch beim Hund. Und in diesem Sinne, liebe Tanja, würde ich sagen, ganz lieben Dank für deine Zeit, dass wir hier so ein bisschen über das Thema philosophieren konnten und da so ein wenig vielleicht den einen oder anderen Gedanken Anstoß gegeben haben. Das wäre schön, denn alles beginnt immer beim Menschen, sich natürlich zu reflektieren und zu überlegen, wie können wir da weitergehen. Und ja, also wenn ihr Bedarf habt, wenn ihr euch das Ganze mal anschauen möchtet, der Link steht unter dem Podcast. Da findet ihr alle Infos, alle Kontaktmöglichkeiten. Und dir, liebe Tanja, ganz vielen Dank.
Danke dir auch, Christina.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.